Die Geschichte der deutschen Monarchie erstreckt sich über mehr als ein Jahrtausend. Eine faszinierende Reise durch Zeit und Raum, die uns von den Anfängen des Heiligen Römischen Reiches bis zum Ende des Deutschen Kaiserreichs führt. Kapitel 1: Karl der Große und die Geburt eines Imperiums. 800-843. In den frühen Morgenstunden des Weihnachtstages 800 kniete ein mächtiger Frankenherrscher in der Peterskirche zu Rom vor dem Papst. Karl der Große, ein Mann von beeindruckender Gestalt und noch beeindruckenderem Ehrgeiz, empfing die Kaiserkrone aus den Händen Papst Leos III. Die Glocken Roms läuteten, während sich eine neue Ära der europäischen Geschichte auftat. Diese Krönung war mehr als eine religiöse Zeremonie. Sie war die Wiederbelebung der Idee eines westeuropäischen Kaisertums, das seit dem Fall Westroms the First am Jahr 476 in Vergessenheit geraten war. Karl herrschte über ein Reich, das von den Pyrenäen bis zur Elbe, von den Alpen bis zur Nordsee reichte. Aus seinem Palast in Aachen, der neuen kaiserlichen Residenz, regierte er über Millionen von Menschen verschiedenster Völkerschaften. Er war Krieger und Reformer zugleich, ein Mann der Widersprüche, der Klöster gründete und Schulen errichtete, während er gleichzeitig die heidnischen Sachsen in erbitterten 30-jährigen Kämpfen unterwarf und die Awaren an der Donau besiegte. Seine Kriege waren nicht nur Eroberungen, sie dienten der Ausbreitung des Christentums und der fränkischen Kultur. Die blutige Taufe der Sachsen bei Verden 782, wo 4000 sächsische Adlige hingerichtet wurden, zeigte die harte Seite seiner Christianisierungspolitik. Doch Karl war mehr als ein Eroberer. Er war ein Förderer der Bildung und Kultur, der eine wahre Renaissance am fränkischen Hof einleitete. Die karolingische Renaissance belebte die antiken Wissenschaften wieder, reformierte die Schrift und schuf eine neue lateinische Literatur. Gelehrte aus ganz Europa strömten nach Aachen, um an seinem Hof zu wirken. Alcuin von York, Einhard und Angilbert machten den Palast zu einem Zentrum des Wissens. Das karolingische Reich war ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte, eine christlich-europäische Ordnung, in der germanische Völker die Führung übernehmen würden. Karl schuf nicht nur politische, sondern auch kulturelle Grundlagen für das spätere Deutsche Reich. Seine Pfalzkapelle in Aachen wurde zum Vorbild für jahrhundertelange Sakralarchitektur. Doch wie alle großen Reiche war auch dieses nicht von Dauer. Nach Karls Tod 814 herrschte zunächst sein Sohn Ludwig der Fromme über das gewaltige Reich. Die zentrifugalen Kräfte jedoch erwiesen sich als stärker als der Wille zur Einheit. Im Vertrag von Verdun 843 teilten Ludwigs Söhne das Reich in drei Teile. Und aus dem östlichen Fragment sollte später das deutsche Königreich entstehen, das die Tradition Karls des Großen wieder aufgreifen würde. Kapitel 2: Das Ostfränkische Reich und der Weg zur Kaiserwürde. 843-962. Nach der Teilung von Verdun 843 entstand aus dem östlichen Teil des Frankenreiches das Ostfränkische Reich, der Grundstein des späteren deutschen Königreichs. Dieses neue Reich umfasste die Gebiete zwischen Rhein und Elbe, von der Nordsee bis zu den Alpen, bewohnt von verschiedenen germanischen Stämmen, Franken, Sachsen, Schwaben, Bayern und Thüringen. Jeder Stamm bewahrte seine eigenen Traditionen und Gesetze, doch alle erkannten die Oberhoheit des ostfränkischen Königs an. Die Karolinger verloren allmählich an Macht, geschwächt durch Erbstreitigkeiten und die ständigen Einfälle der Ungarn, Wikinger und Sarazenen. Das Reich zerfiel in Stammesgrafschaften, deren Herzöge immer unabhängiger wurden. In dieser Zeit der Schwäche und Verwirrung stiegen neue Herrscherdynastien auf und aus dem Fernsachsen kam eine Familie, die das Schicksal Deutschlands für ein Jahrhundert bestimmen sollte, die Ottonen. Heinrich I., der Vogelsteller genannt, weil er bei der Überbringung der Königsnachricht gerade Vögel gefangen haben soll, begründete 919 die Macht der Ottonen. Dieser sächsische Herzog erwies sich als geschickter Politiker und erfolgreicher Heerführer. Er befriedete die ungarischen Einfälle durch einen neunjährigen Waffenstillstand, nutzte diese Zeit zur Reorganisation des Heeres und begann mit dem Bau von Burgen zum Schutz vor den Reitervölkern. Sein Sohn Otto der Siehe jedoch sollte Geschichte schreiben und den Glanz des Kaisertums nach Deutschland zurückbringen. 936 wurde er in Aachen zum König gekrönt, bewusst in derselben Stadt, wo einst Karl der Große residiert hatte. Die Zeremonie sollte die Kontinuität zur karolingischen Tradition unterstreichen. Otto träumte von der Erneuerung des Kaisertums, und diesem Traum folgte er mit eiserner Entschlossenheit und strategischem Geschick. Zunächst musste er seine Macht ihr am eigenen Reich sichern. Aufstände seiner Brüder und mächtiger Herzöge bedrohten seine Herrschaft, doch Otto erwies sich als entschlossener Herrscher, der keine Opposition duldete. Er setzte Familienmitglieder als Herzöge ein und band die Kirche fest an die Krone. Das Ottonianum von 937 begründete die enge Verbindung zwischen deutschem Königtum und Papsttum. 951 zog Otto über die verschneiten Alpenpässe nach Italien, um die Krone der Langobarden zu erlangen und die verwitwete Königin Adelheid zu heiraten. Diese italienische Politik sollte für Jahrhunderte das deutsche Königtum prägen und unermessliche Kräfte binden. 9 Jahre später kehrte er zurück, diesmal als Sieger über die gefürchteten Ungarn auf dem Lechfeld bei Augsburg. Diese Schlacht am 10. August 955 beendete für immer die ungarische Bedrohung und machte Otto zum Retter der Christenheit. 962 schließlich empfing er in Rom aus den Händen Papst Johannes XII. Die Kaiserkrone, das Heilige Römische Reich war wiedergeboren. Mit dieser Krönung begann eine neue Ära deutschen Kaisertums, die über 8 Jahrhunderte dauern sollte. Kapitel 3: Die Blütezeit der mittelalterlichen Kaiser. 962-1250. Das Heilige Römische Reich erreichte unter den Salieren und Staufern seine große Blüte, eine Epoche, in der deutsche Kaiser nicht nur über Deutschland, sondern über weite Teile Europas herrschten und das Schicksal der christlichen Welt lenkten. Kaiser wie Heinrich II., der Heilige, Heinrich IV. Und die großen Staufer, Friedrich Barbarossa und Friedrich II., prägten nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa durch ihre weitreichende Politik und ihre universalen Herrschaftsansprüche. Heinrich II., der letzte Ottone, regierte von 1002 bis 1024 und wurde später heilig gesprochen, der einzige deutsche Kaiser, dem diese Ehre zuteil wurde. Er gründete das Bistum Bamberg, reformierte die Reichskirche und führte erfolgreiche Feldzüge gegen Polen und Ungarn. Seine kinderlose Ehe mit der heiligen Kunigunde wurde zum Ideal christlicher Herrschaft stilisiert. Nach dem Aussterben der Ottonen übernahm 1024 die Salier die Kaiserwürde. Konrad II., Heinrich III. Und Heinrich IV. Führten das Reich zu neuer Größe. Doch unter Heinrich IV. Brach der verhängnisvolle Investiturstreit aus, jener Konflikt zwischen Kaiser und Papst, der die mittelalterliche Welt in ihren Grundfesten erschütterte. Der Investiturstreit zwischen Kaiser Heinrich IV. Und Papst Gregor VII. War mehr als ein politischer Konflikt, er war ein Kampf um die Deutungshoheit über die christliche Ordnung. Wer hatte das Recht, Bischöfe einzusetzen? Der Kaiser als Stellvertreter Gottes auf Erden oder der Papst als Nachfolger Petri? Der berühmte Gang nach Canossa 1077 wurde zum Symbol für den Kampf zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Heinrich stand 3 Tage barfuß ihr am Schnee vor der Burg der Markgräfin Mathilde, bis der Papst ihn empfing, eine Demütigung, die die kaiserliche Macht paradoxerweise stärkte, denn der Papst musste den gebannten Kaiser wieder in die Kirche aufnehmen. Mit den Staufern kam eine neue Dynastie zur Macht, die das Kaisertum zu ungeahnter Pracht führen sollte. Friedrich der Fürste. Barbarossa verkörperte das mittelalterliche Kaisertum in seiner vollen Pracht und seinem ganzen Widerspruch. Dieser rotbärtige Schwabe aus dem Geschlecht der Staufer unternahm 6 Italienzüge, um seine Herrschaft über die reichen lombardischen Städte durchzusetzen. Seine Auseinandersetzung mit Mailand, der Schlacht bei Legnano 1176 und seinem dramatischen Tod Piber am kleinasiatischen Fluss Salef 1190 während des dritten Kreuzzugs schufen den Mythos vom Kaiser Piber am Kyffhäuser, der eines Tages zurückkehren würde. Sein Enkel Friedrich II., das Staunen der Welt, Stupor Mundi, vereinte in sich alle Widersprüche seiner Zeit Kreuzfahrer und Skeptiker, Dichter und Krieger, deutscher Kaiser und sizilianischer König. In seinem kosmopolitischen Hof in Palermo verkehrten Christen, Muslime und Juden, während er Jerusalem durch Verhandlung statt durch Krieg gewann. Seine Verfassung für Sizilien war die modernste Gesetzgebung des Mittelalters. Doch sein Konflikt mit dem Papsttum führte schließlich zum Untergang der Staufer. Mit seinem Tod 1250 endete die große Zeit des mittelalterlichen Kaisertums. Kapitel 4: Das Interregnum und die schwachen Kaiser. 1250-1415. Nach dem Tod Friedrichs II. 1250 versank das Reich in ein Chaos, das die politische Ordnung des Mittelalters nachhaltig erschüttern sollte. Die großen Träume der Stauferkaiser von der Weltherrschaft waren mit ihrem letzten Repräsentanten gestorben und Europa blickte fassungslos auf das mächtigste Reich der Christenheit, das sich selbst zu zerfleischen drohte. Das Interregnum, die kaiserlose Zeit, dauerte bis 1273 und wurde zur dunkelsten Epoche des deutschen Mittelalters. Verschiedene Kandidaten, der englische König Richard von Cornwall, der spanische König Alphonse von Kastilien und andere Prätendenten, stritten um die Krone, während die Territorien zerfielen und die Fürsten ihre Macht auf Kosten der Reichseinheit ausbauten. Deutschland drohte zu zerfallen, Städte befehdeten sich gegenseitig und das gefürchtete Faustrecht griff um sich. Raubritter hausten auf ihren Burgen, der Handel kam zum Erliegen und das einst blühende Reich versank in Anarchie. Rudolf von Habsburg, ein schwäbischer Graf von bescheidener Herkunft, beendete 1273 das Interregnum, als ihn die Kurfürsten zu ihrem König wählten. Doch die Macht der Kaiser war unwiderruflich gebrochen. Rudolf besaß kein nennenswertes Hausgut und musste seine Autorität erst mühsam erkämpfen. Seinen größten Erfolg errang er 1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld, wo er den mächtigen Böhmenkönig Ottokar II. besiegte und den Habsburgern, die österreichischen Herzogtümer, sicherte, ein Grundstein für die spätere Weltmacht der Dynastie. Die goldene Bulle Kaiser Karls IV. Von 1356 besiegelte endgültig die Schwäche des Kaisertums und schuf eine neue Reichsverfassung. Fortan wählten 7 Kurfürsten, die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier sowie die Herzöge von Sachsen und Bayern, der Markgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf bei Rhein, den Kaiser. Das Reich verwandelte sich in einen lockeren Fürstenbund, in dem die Territorialherren praktisch souveräne Macht besaßen. Die Kaiser der folgenden Jahrhunderte entstammten wechselnden Dynastien, Habsburger wie Rudolf der Fürst und Albrecht ihr, Luxemburger wie Heinrich VII., Johann der Blinde und Karl IV., Wittelsbacher wie Ludwig der Bayer. Diese Herrscher kämpften mehr um die Macht in ihren Erbländern als um die Einheit des Reiches. Heinrich VII. Träumte noch einmal von der italienischen Kaiserpolitik und starb 1313 bei Buonconvento, Karl IV., machte Prag zur glänzendsten Residenz Nordeuropas und Ludwig der Bayer führte erbitterte Kämpfe gegen das Papsttum. Das Reich existierte weiter, seine Traditionen und Institutionen blieben bestehen, doch es war nicht mehr die bestimmende Kraft in Europa. Indessen erstarkten die westeuropäischen Monarchien Frankreich und England zu zentralisierten Nationalstaaten, blieb Deutschland ein Flickenteppich aus Hunderten von Territorien, deren Herren eifersüchtig ihre Rechte hüteten. Das Reich wurde zu einem Anachronismus, ehrwürdig in seiner Tradition, aber ohnmächtig in seiner Wirklichkeit. Kapitel 5: Die Anfänge der Hohenzollern in Brandenburg 1415-1440. Während das Reich schwächelte und die große Politik zwischen Frankreich, England und den oberitalienischen Stadtstaaten gemacht wurde, stiegen in den fernen Marken des Ostens neue Kräfte auf, die niemand beachtete. Das Konzil von Konstanz 1415 sollte die Kirchenspaltung beenden, doch Kaiser Sigismund nutzte die Gelegenheit auch für eine folgenreiche politische Entscheidung. Er belehnte den schwäbischen Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg mit der Mark Brandenburg. Dieser wurde als Friedrich R., der erste Hohenzollern-Markgraf von Brandenburg, und begründete damit eine Dynastie, die 800 Jahre lang die deutsche Geschichte prägen sollte. Die Übertragung war keineswegs selbstverständlich. Brandenburg war an die Krone zurückgefallen, nachdem die märkischen Herren aus dem Hause Luxemburg ausgestorben waren. Der Kaiser hatte die Wahl zwischen verschiedenen Bewerbern, doch Friedrich bewies diplomatisches Geschick und finanzielle Großzügigkeit. 600.000 Goldgulden kostete ihn die neue Würde. Es war eine Investition in eine ungewisse Zukunft, denn Brandenburg galt als undankbares Lehen. Brandenburg war damals ein karges, dünn besiedeltes Grenzland zwischen der deutschen und der slawischen Welt. Das spätere Preußen existierte noch nicht, die Gebiete um Königsberg gehörten zum Deutschordenstaat. Die slawischen Stämme der Wenden und Slan waren erst wenige Jahrhunderte zuvor christianisiert worden und die deutsche Kolonisation war noch lange nicht abgeschlossen. Weite Teile der Mark bestanden aus undurchdringlichen Wäldern, Sümpfen und Heideflächen. Der märkische Sand war sprichwörtlich geworden für die Armut des Landes. Doch die Hohenzollern erkannten das Potenzial dieses Landes und bewiesen jenen zähen Fleiß, der später preußische Tugend werden sollte. Friedrich de Piersner war bereits über 60 Jahre alt, als er die Regierung in Brandenburg antrat. Doch er brachte schwäbische Gründlichkeit und fränkisches Geschäftstalent in die Mark. Er musste zunächst die märkischen Herren, die ihre Unabhängigkeit verteidigen wollten, zur Ordnung rufen. Burgen wurden geschleift, Rebellionen niedergeschlagen, eine straffe Verwaltung eingeführt. Friedrich I. und seine Nachfolger rodeten systematisch Wälder, legten Sümpfe trocken und gründeten neue Städte. Deutsche Handwerker und Bauern wurden ins Land gerufen, um die dünn besiedelten Gebiete zu kultivieren. Langsam verwandelte sich Brandenburg von einer vergessenen Grenzmark in ein wohlgeordnetes, wenn auch bescheidenes Fürstentum. Der Handel blühte auf, neue Handelsrouten erschlossen das Land und brandenburgische Kaufleute wagten sich bis nach Polen und Böhmen. Berlin, zunächst nur eine bescheidene Handelsstadt an der Spree, wo Fischer und Kaufleute ihren Geschäften nachgingen, wurde zur Residenz der Markgrafen. Die Hohenzollern verlegten ihren Hof von der Plassenburg in Kulmbach nach Berlin und begannen mit dem Bau einer fürstlichen Residenz. Was als kleine Wasserburg begonnen hatte, sollte sich über die Jahrhunderte zum prächtigen Berliner Stadtschloss entwickeln, dem Herzen der späteren preußischen Macht. Kapitel 6: Die Konsolidierung Brandenburg-Preußens 1440-1618. Die folgenden Generationen der Hohenzollern bauten ihre Macht mit bewundernswerter Beharrlichkeit stetig aus. Friedrich II., der Eisenzahn genannt, festigte die märkische Herrschaft gegen innere Feinde und äußere Bedrohungen. Seine eiserne Hand bekam vor allem der märkische Adel zu spüren, der sich seinen zentralisierenden Bestrebungen zu widersetzen suchte. Mit geschickter Mischung aus Gewalt und Diplomatie brach er den Widerstand der widerspenstigen Vasallen und unterwarf die stolzen Burgherren seinem Willen. Die berüchtigte Belagerung der Burg Kwitzow wurde zum Symbol seiner unnachgiebigen Herrschaft. Die Feste wurde geschleift, ihre Herren gedemütigt und entmachtet. Dieses dramatische Signal an alle märkischen Adligen, die es wagten, die kurfürstliche Autorität herauszufordern, festigte nachhaltig die zentrale Macht in der Mark Brandenburg. Sein Enkel Albrecht Achilles, einer der bedeutendsten Fürsten seiner Zeit, schuf 1473 die Dispositio Achillea, ein Hausgesetz, das die Unteilbarkeit der märkischen Besitzungen für alle Zeiten festlegte, eine weitsichtige Entscheidung, die das Zersplittern des Territoriums verhinderte. Diese Verfügung war von epochaler Tragweite, denn sie durchbrach die verhängnisvolle deutsche Tradition der Erbteilung, die bereits so manche fürstliche Dynastie in die Bedeutungslosigkeit geführt hatte. Albrecht Achilles erkannte mit scharfem politischem Blick, dass nur ein ungeteilt vererbtes Territorium die Macht der Hohenzollern dauerhaft sichern konnte. Das eingeführte Primogeniturprinzip wurde zum unerschütterlichen Fundament aller künftigen Größe des Hauses. Die Zeit um 1500 brachte weitere territoriale Arrondierungen und administrative Reformen. Joachim I. Nestor vervollkommnete das Verwaltungssystem, gründete 1506 die Universität Frankfurt an der Oder und förderte humanistische Gelehrsamkeit am Berliner Hof. Seine kluge Haushaltspolitik sanierte die zerrütteten Finanzen und schuf die materielle Grundlage für spätere Expansion. Gleichzeitig verstärkte er die Befestigungen Berlins und ließ das Schloss zu einer repräsentativen Residenz ausbauen, die der wachsenden Bedeutung Brandenburg-Preußens angemessen war. Die Reformation brachte zusätzliche Veränderungen von epochaler Tragweite. Kurfürst Joachim II. Führte 1539 gegen erhebliche Widerstände in Brandenburg die Reformation ein und bekannte sich zum lutherischen Glauben. Brandenburg wurde protestantisch, was die traditionellen Bindungen zum katholischen Kaiser lockerte, aber völlig neue politische und kulturelle Möglichkeiten eröffnete. Die Säkularisation der reichen märkischen Klöster brachte der kurfürstlichen Regierung erhebliche Einnahmen und zusätzliche Ländereien, während sich das geistige Leben von Grund auf wandelte. Deutsche Predigten ersetzten die lateinische Liturgie, die Bibel wurde in der Volkssprache gelesen und eine neue, schlichtere Frömmigkeit durchdrang alle Schichten der märkischen Gesellschaft. Joachim II. War auch ein bedeutender Mäzen der Künste und Wissenschaften. Er holte italienische Architekten nach Berlin, gründete eine Hofbibliothek und sammelte Gemälde. Seine Hofhaltung wetteiferte mit der sächsischen und bayerischen an Pracht und Gelehrsamkeit. Gleichzeitig modernisierte er das Heerwesen nach niederländischem Vorbild und verstärkte die kurfürstliche Macht durch kluge Bündnispolitik am Reich. Die Hohenzollern erwiesen sich als geschickte Politiker, die meisterhaft zwischen den religiösen Fronten zu lavieren verstanden. Als die konfessionellen Spannungen Europa zu zerreißen drohten, hielten sie sich geschickt aus den großen Religionskriegen heraus und konzentrierten sich stattdessen auf den systematischen Ausbau ihrer Territorien. Johann Sigismund konvertierte 1613 sogar zum reformierten Glauben, während seine Untertanen größtenteils lutherisch blieben, ein bemerkenswerter Pragmatismus, der später zur berühmten preußischen Toleranz werden sollte. Diese konfessionelle Flexibilität war nicht etwa Glaubenslosigkeit, sondern höchste Staatsklugheit und politisches Kalkül. Unter Johann Sigismund verstärkten sich auch die Verbindungen zu den niederländischen Generalstaaten und zu England. Reformierte Gelehrte und Handwerker kamen ins Land, brachten neue Techniken und Ideen mit. Die märkische Wirtschaft, lange Zeit rückständig und agrarisch geprägt, begann sich zu diversifizieren. Manufakturen entstanden, der Fernhandel belebte sich. Und Berlin wuchs zu einer respektablen Residenzstadt heran. Besonders bedeutsam war der Erwerb des Herzogtums Preußen 1618, als der letzte Herzog Albrecht Friedrich ohne männlichen Erben starb und das Land durch die geschickt eingefädelte Erbfolge an die Brandenburger Hohenzollern fiel. Damit vereinte sich das protestantische Preußen, ein Lehen der polnischen Krone, mit dem innerhalb des Reiches gelegenen Brandenburg. Diese folgenreiche Personalunion schuf die territoriale Grundlage für den späteren Aufstieg zur europäischen Großmacht, obwohl die beiden Länder räumlich durch polnisches Gebiet getrennt blieben. Die Erwerbung Preußens war weit mehr als ein glücklicher dynastischer Zufall. Sie verlieh den Hohenzollern erstmals einen Herzogtitel, der außerhalb der Reichsgrenzen lag und damit potenzielle Souveränität und künftige Königswürde verhieß. Mit dem Jahr 1618 stand Brandenburg-Preußen trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Die Grundlagen waren gelegt für das, was kommen sollte. Kapitel 7: Der große Kurfürst und die Entstehung Preußens. 1640-1688. Friedrich Wilhelm, der später als der große Kurfürst in die Geschichte eingehen sollte, verwandelte Brandenburg-Preußen durch eine beispiellose Reformleistung in eine europäische Macht. Als er 1640 im Alter von nur 20 Jahren die Regierung übernahm, herrschte er über ein verwüstetes Land, dessen Bevölkerung um die Hälfte dezimiert war und dessen Städte in Ruinen lagen. Als er 1688 nach fast 5 Jahrzehnten der Herrschaft starb, hinterließ er ein geordnetes, prosperierendes Staatswesen, das bereit war, unter seinem Sohn die Königswürde zu erlangen. Seine Reformen umfassten alle Bereiche des Staates und schufen die Grundlagen der späteren preußischen Macht. Friedrich Wilhelm erkannte früh, dass in einer Zeit permanenter Kriegsgefahr nur ein Land mit einer schlagkräftigen Armee überleben konnte. Er baute eine stehende Armee auf, die von anfangs 3 Mann auf über 30 anwuchs. Die berühmte preußische Armee, die zur diszipliniertesten und schlagkräftigsten in Europa werden sollte. Diese Armee kostete etwa die Hälfte aller Staatseinnahmen, doch sie war das Fundament der neuen Macht. Er reformierte die Verwaltung nach dem Vorbild des absolutistischen Frankreichs und schuf ein effizientes, zentralisiertes Beamtentum. Der Geheime Rat wurde zur obersten Regierungsbehörde, während in den Provinzen Kammern die einheitliche Verwaltung organisierten. Neue Steuern wurden eingeführt, die Akzise in den Städten und die Kontribution auf dem Land, um die wachsenden Ausgaben zu finanzieren. Besonders wichtig war das Edikt von Potsdam 1685, mit dem er die aus Frankreich nach dem Widerruf des Edikts von Nantes vertriebenen Hugenotten in Brandenburg aufnahm. Über 20.000 französische Glaubensflüchtlinge fanden in Brandenburg eine neue Heimat. Diese brachten nicht nur ihre handwerklichen Fertigkeiten mit, sie waren Uhrmacher, Goldschmiede, Manufakturarbeiter, sondern auch neue Ideen, Unternehmungsgeist und internationale Verbindungen. Berlin wurde zu einem Zentrum der Aufklärung, französische Kultur und Sprache prägten den Hof. Der große Kurfürst führte auch erfolgreiche Kriege, die Brandenburg-Preußens militärische Reputation begründeten. Besonders gegen Schweden, die dominierende Macht I am Ostseeraum, bewies er strategisches Geschick in der Schlacht bei Fehrberlin am 18. Juni 1675 besiegte er die bis dahin als unschlagbar geltenden schwedischen Truppen unter Führung des berühmten Generals Wangel, ein Sieg, der in ganz Europa Aufsehen erregte und Brandenburg-Preußen erstmals als militärischen Faktor etablierte. Seine Außenpolitik war von pragmatischer Flexibilität geprägt. Er wechselte zwischen den Allianzen, je nachdem, was den brandenburgischen Interessen am besten diente. Diese Politik des Pendelns zwischen den Großmächten sollte für lange Zeit charakteristisch für die preußische Diplomatie bleiben. Als Friedrich Wilhelm 1688 starb, hinterließ er nicht nur ein geordnetes Staatswesen, sondern auch den Traum eines Königreichs, den sein Sohn verwirklichen sollte. Kapitel 8: Friedrich der Erste, der erste preußische König. 1688, 1713. Friedrich der Dritte, der Sohn des großen Kurfürsten, war ein Mann von anderem Temperament als sein sparsamer und soldatischer Vater. Seit seiner Jugend träumte er von königlichen Ehren und dem Glanz, der den großen Höfen Europas entstrahlte. Die Gelegenheit zur Verwirklichung dieses Traums bot der spanische Erbfolgekrieg, als Kaiser Leopold der Fürste die Unterstützung aller Reichsfürsten benötigte. 1700 Heinz krönte sich Friedrich in einer prunkvollen Zeremonie in Königsberg als Friedrich I. Zum König in Preußen ein diplomatischer Schachzug von außergewöhnlicher Raffinesse, denn nur in dem nicht zum Reich gehörenden Preußen konnte er den Königstitel führen, ohne die Oberhoheit des Kaisers zu verletzen. Im Gegenzug stellte er dem Kaiser 8 Mann für den Krieg gegen Frankreich zur Verfügung. Die Krönung war ein prächtiges Schauspiel, das ganz Europa beeindruckte. Monate der Vorbereitung gingen voraus, während derer eine ganze Armee von Handwerkern, Künstlern und Zeremonienmeistern aus ganz Europa beauftragt wurde, die Zeremonie zu gestalten. Der König setzte sich und seiner Gemahlin Sophie Charlotte eigenhändig die Kronen auf, eine symbolische Betonung seiner Souveränität. Friedrich wollte der Welt zeigen, dass Preußen nun zu den großen Monarchien Europas gehörte und keineswegs mehr als provinzieller deutscher Fürstenhof zu betrachten war. Friedrichs Regierungszeit war geprägt von einer systematischen Förderung der Künste und Wissenschaften, die Berlin zu einem strahlenden Zentrum der Aufklärung machen sollte. 1700 gründete er die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften nach dem Vorbild der Pariser Akademie Française, deren erster Präsident der berühmte Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz wurde. Diese Akademie sollte das geistige Prestige der neuen Monarchie mehren und Gelehrte aus ganz Europa anziehen. Das Charlottenburger Schloss, ursprünglich als Sommerresidenz für seine kunstsinnige Gemahlin Sophie Charlotte geplant, wurde zu einem architektonischen Juwel des Barock. Friedrich ließ auch das Berliner Stadtschloss prachtvoll ausbauen, gründete das Zeughaus als Ruhmeshalle der preußischen Waffen und schuf das Armenkrankenhaus, das spätere Charité. Berlin verwandelte sich unter seiner Herrschaft in eine der schönsten Residenzstädte Europas. Die kulturelle Blüte hatte jedoch ihren Preis. Friedrichs Hofhaltung verschlang ungeheure Summen, die königlichen Ausgaben überstiegen die Einnahmen bei weitem. Allein die Krönung kostete über 6 Millionen Taler, mehr als 2 Jahreseinnahmen des Staates. Der König liebte prunkvolle Feste, kostbare Gewänder und exotische Tiere für seine Menagerie. Als er 1713 starb, hinterließ er seinem Sohn einen fast leeren Staatsschatz und Schulden in Höhe von über 18 Millionen Talern, eine Erbschaft, die der neue König mit charakteristischer preußischer Gründlichkeit sanieren sollte. Kapitel 9. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig. 1713, 1740. Friedrich Wilhelm I. war das genaue Gegenteil seines kunstliebenden und verschwendungssüchtigen Vaters. Sparsam bis zur Geizhaftigkeit, diszipliniert bis zur Härte, gottgläubig bis zum Fanatismus, verwandelte er Preußen in eine straff organisierte Militärmonarchie, in der jeder Taler, jede Stunde und jeder Untertan seinem Regiment unterworfen war. Seine Regierung begann 1713 mit drastischen Sparmaßnahmen von unerhörter Radikalität. Er entließ die gesamte Hofkapelle, schickte Maler und Bildner nach Hause, verkaufte die königlichen Gemäldesammlungen und löste sogar die königliche Leibgarde auf. Der prunkvolle Hofstaat wurde auf ein absolutes Minimum reduziert. Statt Hunderter von Höflingen beschäftigte er nur noch wenige Dutzend Bedienstete. Das eingesparte Geld floss ausschließlich in die Armee, die er systematisch von 30 auf 80 Mann vergrößerte, bei einer Bevölkerung von nur 2,5 Millionen eine gewaltige Belastung. Die preußische Armee wurde unter seiner peniblen Führung zur besten und diszipliniertesten in Europa. Der König entwickelte ein minutiöses Exerzierreglement, das jeden Handgriff, jeden Marschritt, jeden Kommandoruf bis ins Detail regelte. Dieses Reglement wurde zum bewunderten Vorbild für ganz Europa und machte aus der preußischen Armee eine Präzisionsmaschine. Besonders stolz war er auf seine langen Kerls. Das Potsdamer Riesenregiment, dessen Soldaten alle über 1,88 Meter groß waren und die er aus ganz Europa zusammenkaufte oder raubte. Manche kosteten ihm über 1000 Taler. Der Soldatenkönig regierte sein Land wie ein Feldwebel seine Kompanie, streng, aber gerecht, fürsorglich, aber unnachsichtig. Er kannte jeden seiner Beamten persönlich, kontrollierte jede Ausgabe bis auf den Pfennig und arbeitete täglich von 4 Uhr morgens bis spät in die Nacht. In seinem blauen Soldatenrock mit Gamaschen und Stock marschierte er regelmäßig durch Berlin und kontrollierte unangekündigt Verwaltung, Gewerbe und Handel. Seine Reformen durchdrangen alle Lebensbereiche. Er führte die Schulpflicht ein, reformierte die Justiz und schuf ein modernes Steuersystem. Das Toleranzedikt ermöglichte die weitere Einwanderung von Glaubensflüchtlingen. Die Kriegs- und Domänenkammer wurde zur effizientesten Verwaltungsbehörde Europas. Preußen entwickelte sich von einem verschuldeten Kurfürstentum zu einem der bestorganisierten Staaten der Welt. Doch der Soldatenkönig hatte auch seine dunklen Seiten. Sein jähzorniges Temperament und seine Gewalttätigkeit, besonders gegenüber seinem Sohn Friedrich, warfen Schatten auf sein Regiment. Die berüchtigte Affäre um Friedrichs Fluchtversuch 1730 und die Hinrichtung seines Freundes Katte zeigten die brutale Seite dieses eigenwilligen Herrschers. Als Friedrich Wilhelm I. 1740 starb, hinterließ er seinem Sohn eine gefüllte Kriegskasse von 8 Millionen Talern und eine Armee von 80 Mann, das Fundament für Preußens Aufstieg zur Großmacht. Kapitel 10. Friedrich der Große. Die frühen Jahre. 1740, 1756. 1740 bestieg der 28-jährige Friedrich II. Den preußischen Thron und revolutionierte die europäische Politik mit einer Kühnheit, die seine Zeitgenossen verblüffte. Friedrich der Große, wie er später genannt werden sollte, war ein Mann voller faszinierender Widersprüche, Philosoph und Eroberer, Aufklärer und Absolutist, Franzose pierste am Geist und Preuße pierste am Blut. Die jahrelangen Konflikte mit seinem despotischen Vater hatten ihn geprägt und zu einem komplizierten, aber außergewöhnlichen Charakter geformt. Kaum an der Macht, entfesselte er völlig unvorbereitet die schlesischen Kriege, obwohl in ganz Europa Frieden herrschte. Der überraschende Einmarsch in das reiche Schlesien-Piber am Dezember 1740 schockierte die europäische Diplomatie zutiefst. Ein junger König wagte es, ohne jeden Rechtsanspruch, die mächtige Habsburger-Monarchie herauszufordern und eine der wohlhabendsten Provinzen Österreichs zu rauben. Seine erste Schlacht bei Mollwitz am 10. April 1741 gewann er nur, weil er rechtzeitig das Schlachtfeld verließ, als die österreichische Kavallerie seine Reiterei zersprengte, eine Erfahrung, die ihn zutiefst beschämte und die er nie vergessen sollte. Doch Friedrich lernte schnell aus seinen Fehlern. In den folgenden Jahren entwickelte er sich mit bewundernswerter Energie zu einem der größten Feldherren der Geschichte. Seine berühmte schräge Schlachtordnung, bei der er einen Flügel der feindlichen Armee mit konzentrierter Kraft angriff, seine blitzschnellen Märsche und sein strategisches Genie machten ihn zur lebenden Legende. Bei Hohenfriedberg 1745 demonstrierte er seine neue Kriegskunst mit bravouröser Meisterschaft und schlug eine doppelt überlegene österreichische Armee vernichtend. Neben dem Krieg pflegte Friedrich mit derselben Leidenschaft die schönen Künste und philosophischen Studien. Er korrespondierte auf Französisch mit Voltaire, dem König der europäischen Aufklärung, komponierte Flötenkonzerte und schrieb philosophische Werke wie seinen berühmten Antimachiavel, in dem er die Moral in der Politik verteidigte. Sein Sommerschloss San Suu bei Potsdam, 1747 fertiggestellt, wurde zum Symbol der aufgeklärten Monarchie, ein Rokoko-Juwel, in dem er sich als Philosoph von San Suu bezeichnete. Die Tafelrunden in Sanssouci wurden berühmt. Hier versammelte Friedrich die geistigen Größen seiner Zeit, Voltaire, Maupertuis, den Marquis d'Arens. Man sprach Französisch, diskutierte über Philosophie und Religion, während der König auf der Flöte spielte und eigene Verse rezitierte. Es war ein aufgeklärter Hof, an dem die Toleranz herrschte und der Geist frei war. Doch unter der glänzenden Oberfläche brodelten bereits neue Konflikte. Maria Theresia konnte den Verlust Schlesiens nicht verwinden und in ganz Europa bildeten sich neue Allianzen. Der große Konflikt, der Preußen an den Rand der Vernichtung bringen sollte, warf bereits seine Schatten voraus. Kapitel 11: Der Siebenjährige Krieg 1756-1763. Der Siebenjährige Krieg war die größte und härteste Bewährungsprobe für Friedrich und Preußen, ein Kampf auf Leben und Tod, der 7 lange Jahre dauern und das kleine Königreich mehrfach an den Rand der völligen Vernichtung bringen sollte. Gegen eine gewaltige Koalition aus Österreich, Frankreich, Russland, Schweden und dem Reich kämpfte Preußen praktisch allein. Nur England unterstützte es mit Subsidien und hielt die Franzosen in Westdeutschland beschäftigt. Es war David gegen Goliath, ein Kampf gegen eine zehnfache Übermacht. Friedrich begann den Krieg mit einem Präventivschlag gegen Sachsen, doch schon bald wendete sich das Blatt. Mehrfach stand Preußen vor der völligen Niederlage. Das Land war verwüstet, die Armee dezimiert, die Kassen leer. Nach der demütigenden Schlacht bei Kolin am 18. Juni 1757 schien alles verloren. Friedrich hatte über 14 Mann verloren und musste die Belagerung Prags aufgeben. Die Österreicher standen vor Berlin, die Russen drangen unaufhaltsam in Ostpreußen ein und besiegten die Preußen vernichtend bei Großjägersdorf. Gleichzeitig bedrohten die Franzosen Hannover und die Reichsarmee rückte von Süden heran. Doch Friedrich gab niemals auf, nicht einmal, als er verzweifelte Briefe an seine Schwester schrieb und Selbstmord erwog. In seiner dunkelsten Stunde bewies er die ganze Größe seines Genies. Mit nur 22 Mann besiegte er am 5. November 1757 bei Rosbach über 60 Franzosen und Reichstruppen in einer der brillantesten Schlachten der Militärgeschichte. Die Schlacht dauerte nur 90 Minuten und kostete Friedrich nur 165. Gefallene. Ein Monat später, am 5. Dezember 1757, schlug er bei Leuthen eine doppelt überlegene österreichische Armee von 80 Mann mit seiner berühmten schrägen Schlachtordnung so vernichtend, dass Maria Theresia weinte. Diese legendären Siege retteten Preußen vor dem Untergang und machten Friedrich zur größten militärischen Figur seiner Zeit. Doch der Krieg zog sich noch Jahre hin. Bei Zorndorf 1758 rang Friedrich den Russen ein Unentschieden ab. Bei Kunersdorf 1759 erlitt er seine schwerste Niederlage. Berlin wurde zweimal besetzt, Preußen schien am Ende. Friedrich selbst kämpfte inzwischen mit nur noch 60 Mann gegen 300 Feinde. Das Mirakel des Hauses Brandenburg kam am 5. Januar 1762, als die Zarin Elisabeth starb und ihr Nachfolger Peter der Tret, ein fanatischer Bewunderer Friedrichs, nicht nur separaten Frieden schloss, sondern sogar als Verbündeter gegen Österreich kämpfen wollte. Obwohl Peter bald gestürzt wurde, blieb Russland neutral. Im Frieden von Hubertusburg 1763 behielt Friedrich Schlesien und war als 5. europäische Großmacht anerkannt. Der Preis war furchtbar gewesen. 180 tote Soldaten, verwüstete Länder, leere Kassen. Doch Preußen hatte überlebt und war zur Großmacht aufgestiegen. Kapitel 12. Friedrich der Große, die späten Jahre. 1763, 1786. Nach dem Siebenjährigen Krieg widmete sich Friedrich mit der gleichen Energie, die er einst in seine Feldzüge gesteckt hatte, dem mühsamen Wiederaufbau seines völlig erschöpften Landes. Preußen lag in Trümmern, weite Landstriche waren entvölkert, die Staatskasse war leer, die Wirtschaft zerstört. Doch der König, nun über 50 Jahre alt und von den Kriegsstrapazen gezeichnet, scheute keine Mühe und arbeitete mit unverminderter Intensität daran, sein Reich wieder aufzubauen. Mit systematischer Gründlichkeit führte er neue Kulturen wie die Kartoffel, den Tabak und den Maulbeerbaum ein, um die Ernährung zu verbessern und neue Erwerbszweige zu schaffen. Das gigantische Projekt der Oderbruchentwässerung, das riesige Sumpfgebiete in fruchtbares Ackerland verwandelte, wurde zu seinem Stolz. »Hier habe ich eine Provinz Pyrfta am Frieden erobert«, sagte er über dieses Werk. Er förderte die Einwanderung von Handwerkern und Siedlern, ließ Dörfer wieder aufbauen und Städte wieder bevölkern. Alle Religionen sind gleich und gut. Wenn nur die Leute, die sie bekennen, ehrliche Leute sind, war sein berühmter Grundsatz religiöser Toleranz. Unter seiner Herrschaft wurde Preußen zu einem Hort der Toleranz, wo Katholiken und Protestanten, Juden und sogar Muslime friedlich leben konnten. Diese aufgeklärte Politik machte Preußen attraktiv für Einwanderer aus ganz Europa und trug wesentlich zur wirtschaftlichen Erholung bei. Friedrichs letzte große politische Tat war die erste Teilung Polens 1772. Dieses zynische Geschäft, bei dem er zusammen mit seiner ehemaligen Erzfeindin Maria Theresia und Katharina der Großen das hilflose polnische Königreich aufteilte, brachte ihm Westpreußen ein. Erstmals waren alle preußischen Gebiete miteinander verbunden, von der Memel bis zur Elbe, erstreckte sich nun ein zusammenhängendes Territorium. »Polen muss geteilt werden, sonst gehen wir alle zugrunde«, rechtfertigte er diesen Akt der Staatsräson. In den letzten Jahren seines Lebens wurde Friedrich zunehmend melancholisch und einsam. Seine Freunde waren tot, die Familie entfremdet, der Hof öde. Er lebte zurückgezogen in Sanssouci, umgeben von seinen Windhunden, und korrespondierte mit den Geistern der Aufklärung. Seine Philosophie vom aufgeklärten Absolutismus beeinflusste eine ganze Generation von Herrschern. Am 17. August 1786 starb Friedrich der Große in Sanssouci am Alter von 74 Jahren. Sein letztes Wort soll Montaigne gewesen sein. Vielleicht dachte er an den französischen Philosophen Montaigne, vielleicht an die Berge seiner Jugendträume. Mit ihm endete eine Epoche. Preußen war unter seiner 46-jährigen Herrschaft von einer kleinen deutschen Macht zur 5. Großmacht Europas aufgestiegen. Ein Aufstieg, der Europa für immer verändert hatte. Kapitel 13. Friedrich Wilhelm II. Und der Niedergang. 1786-1807. Friedrich Wilhelm II., Friedrichs des Großen Neffe und unglückseliger Nachfolger, war eine tragische Gestalt und in jeder Hinsicht das Gegenteil des großen Königs. wo sein genialer Onkel sich in spartanischer Einfachheit und mönchischer Hingabe der Staatsarbeit gewidmet hatte, lebte der neue König seit seinem Regierungsantritt 1786 in beispiellosem Luxus und zügellosem Aufwand. Er interessierte sich mehr für okkulte Mystik, spirituelle Seancen und die Gunst schöner Frauen als für die drängenden Staatsgeschäfte und überließ die Regierung zunehmend unfähigen Ministern, korrupten Günstlingen und dubiosen Beratern. Die strenge preußische Tugend, die Friedrich der Große verkörpert hatte, wich unter seiner schwächlichen Herrschaft einer dekadenten Atmosphäre des Nepotismus, der Verschwendung und des moralischen Verfalls. Der König war tief in die obskuren Geheimlehren der Rosenkreuzer verstrickt und ließ sich von berüchtigten Scharlatanen wie dem italienischen Grafen Cagliostro, dem mysteriösen Scharlatan Graf Saint-Germain und dem pietistischen Spiritisten Johann Christoph Wöllner beeinflussen. Diese zwielichtigen, dunklen Gestalten gewannen enormen und verhängnisvollen Einfluss am königlichen Hof und leiteten eine Zeit religiöser Reaktion und geistiger Intoleranz ein, die Friedrichs aufgeklärtes Werk zu zerstören drohte. Das berüchtigte Religionsedikt von 1788 schränkte die berühmte aufgeklärte Toleranz Friedrichs des Großen drastisch wieder ein und führte zur systematischen Zensur rationalistischer und aufklärerischer Schriften. Pfarrer wurden überwacht, Professoren entlassen, freie Meinungsäußerung unterdrückt. Die Französische Revolution brachte völlig neue, ungeahnte Herausforderungen mit sich, auf die das rückständige und verweichlichte Preußen völlig unvorbereitet war. 1792 schloss sich das Königreich der ersten europäischen Koalition gegen das revolutionäre Frankreich an, motiviert sowohl von dynastischer Solidarität mit seinem Schwager Ludwig XVI. Als auch von der Hoffnung auf territoriale Gewinne. Doch die Feldzüge gegen die republikanischen Armeen verliefen katastrophal unglücklich und blamabel. Bei der Schlacht von Valmy am 20. September 1792 wurde die ehemals berühmte preußische Armee zum ersten Mal seit der Demütigung bei Mollwitz unter Friedrich dem Großen geschlagen. Ein Schock, der wie ein Donnerschlag durch ganz Europa hallte. Goethe, der als Beobachter dabei war, notierte prophetisch: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Die preußische Armee, einst die beste, disziplinierteste und gefürchtetste der Welt, erwies sich als hoffnungslos veraltet, schwerfällig und unbeweglich gegenüber den enthusiastischen, ideologisch motivierten Bürgersoldaten der Französischen Republik. Die starren Bewegungen des 18. Jahrhunderts prallten wirkungslos ab an der Energie und dem Elan der Revolution. Die zweite und dritte Teilung Polens, 1793 und 1795, brachten zwar erheblichen territorialen Landgewinn, Preußen erhielt die wichtigen Städte Danzig, Thorn und Warschau, sowie weite polnische Gebiete, aber auch völlig neue und auf Dauer unlösbare Probleme. Das Königreich übernahm Gebiete mit über 2 Millionen mehrheitlich katholischer, polnischsprachiger Bevölkerung, ein völlig heterogener, kultureller und religiöser Fremdkörper I am bisher homogen protestantischen und deutsch geprägten preußischen Staat. Diese polnischen Provinzen blieben für immer ein politischer Unruheherd, eine administrative Herausforderung und eine Quelle nationaler Konflikte. Friedrich Wilhelm II. Regierte auch in seinem privaten Leben völlig zügellos und unmoralisch. Er heiratete gleich 2-mal morganatisch, während seine rechtmäßige Gemahlin, Königin Friederike Luise von Hessen-Darmstadt, noch lebte und umgab sich mit einer ganzen Schar von kostspieligen Mätressen, Günstlingen und Schmeichlern. Die Staatsfinanzen, die Friedrich der Große mit spartanischer Disziplin gehütet hatte, gerieten unter seiner maßlosen Verschwendungssucht gefährlich ins Wanken. Prunkvolle Hoffeste, theatralische Zeremonien und kostspielige Bauten kosteten Millionen von Talern, während die Armee sträflich vernachlässigt und die Verwaltung dem Verfall preisgegeben wurde. Am 16. November 1797 starb Friedrich Wilhelm II. Ihr im Alter von nur 53 Jahren an den direkten Folgen seiner körperlichen Ausschweifungen und seines ungesunden Lebenswandels. Sein 27-jähriger Sohn Friedrich Wilhelm III. übernahm das schwere Erbe eines Staates in akuter politischer und finanzieller Krise. Der junge König erbte eine zutiefst zerrüttete Monarchie, veraltete staatliche Strukturen, eine demoralisierte und rückständige Armee, leere Staatskassen und das bedrohliche Heraufziehen des napoleonischen Sturms, der Preußen binnen weniger Jahre an den Rand des völligen Abgrunds und der staatlichen Auflösung bringen sollte. Kapitel 14: Der Zusammenbruch und die Reformen. 1807-1815. Am 14. Oktober 1806 erlitt Preußen bei Jena und Auerstedt eine der schwersten und demütigendsten militärischen Niederlagen seiner Geschichte. Napoleon zerschlug die stolze preußische Armee, die Erben der Tradition Friedrichs des Großen, in einer einzigen verhängnisvollen Doppelschlacht. Was in über 100 Jahren mühsam aufgebaut worden war, brach an einem einzigen Tag zusammen. Binnen weniger Wochen war fast das gesamte preußische Territorium von französischen Truppen besetzt. Der König und die Königin flohen bis nach Memel-I, am äußersten Osten des Reiches. Der Schock war ungeheuer. Das Land der militärischen Tugend, das sich unbesiegbar geglaubt hatte, lag am Boden. Bei Jena hatte Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, der letzte Verfechter der alten Kriegskunst, den Tod gefunden. Die Festungen ergaben sich eine nach der anderen, oft ohne ernstlichen Widerstand. Die Armee löste sich in ihre Bestandteile auf. Im Frieden von Tilsit 1807, ausgehandelt auf einem Floß in der Mitte der Memel zwischen Napoleon und Zar Alexander, verlor Preußen die Hälfte seines Gebiets. Alle polnischen Eroberungen gingen verloren und bildeten das Herzogtum Warschau. Die Gebiete westlich der Elbe wurden an Frankreichs deutsche Verbündete abgetreten. Die Armee wurde auf 42 Mann begrenzt. Das verwüstete Land musste hohe Reparationen von 120 Millionen Franken zahlen. Preußen war zu einem französischen Satellitenstaat degradiert, schien politisch am Ende und buchstäblich vom Aussterben bedroht. Doch in der tiefsten Krise erwachten neue Kräfte, eine Generation brillanter Reformer, die aus der nationalen Katastrophe die Chance für eine grundlegende Erneuerung erkannten. Männer wie Freiherr vom Stein, der große Staatsmann mit seinem unerschütterlichen preußischen Patriotismus, Karl August von Hardenberg, Gerhard von Scharnhorst und Wilhelm von Humboldt modernisierten den preußischen Staat von Grund auf. Sie schufen in wenigen Jahren das, was das alte Regime in Jahrhunderten nicht zustande gebracht hatte. Die Bauernbefreiung von 1807 beseitigte die Erbuntertätigkeit, die Gewerbefreiheit von 1810 schuf freie Marktwirtschaft, die Städteordnung von 1808 brachte kommunale Selbstverwaltung. Scharnhorsts Heeresreform schuf das Landwehrsystem und modernisierte die Armee, während Humboldts Bildungsreform das deutsche Bildungswesen revolutionierte und die Berliner Universität gründete. Die Befreiungskriege ab 1813 brachten die große Wende. Als Napoleon aus Russland geschlagen zurückkehrte, wagte Preußen den Aufstand, in der gewaltigen Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 besiegte eine Koalition unter maßgeblicher preußischer Beteiligung Napoleon entscheidend. Blücher, der Marschall vorwärts, wurde zum Helden der deutschen Befreiung. Preußen hatte sich nicht nur behauptet, sondern war gestärkt und modernisiert aus der tiefsten Krise seiner Geschichte hervorgegangen. Kapitel 15: Vom Wiener Kongress zur deutschen Einigung. 1815-1871. Der Wiener Kongress von 1815 ordnete Europa nach den napoleonischen Kriegen völlig neu und schuf ein Gleichgewicht der Mächte, das fast ein Jahrhundert Bestand haben sollte. Fürst Metternich, der österreichische Staatskanzler, führte ein diplomatisches Ballett auf, während Talleyrand für Frankreich und Castlereagh für England verhandelten. In den prächtigen Ballsälen der Hofburg tanzten Diplomaten, während sie über das Schicksal von Millionen Menschen entschieden. Preußen erhielt als Entschädigung für seine unwiederbringlich verlorenen polnischen Gebiete das Rheinland und Westfalen, ein vermeintlicher Tauschhandel, der sich später als historischer Glücksfall erweisen sollte. Diese neuen westdeutschen Provinzen, reich an Kohle und Eisen und bevölkert von fleißigen Rheinländern und Westfalen, würden Preußen zur führenden Industriemacht des deutschen Raumes machen. die Dampfmaschinen in den Zechen des Ruhrgebiets, die rauchenden Schlote von Essen und Düsseldorf, die Hochöfen an der Ruhr, all das legte das Fundament für Preußens späteren industriellen und militärischen Aufstieg. Ohne diese Gebiete wäre die deutsche Einigung undenkbar gewesen. Gleichzeitig entstand der Deutsche Bund, ein lockerer Staatenbund von 39 deutschen Staaten unter österreichischem Vorsitz. In Frankfurt am Main tagte die Bundesversammlung, ein aristokratischer Diplomatenclub, der mehr über Zensur und politische Unterdrückung als über deutsche Einheit debattierte. Österreich nutzte diese Präsidialstellung geschickt, um deutschen Partikularismus zu fördern und preußische Ambitionen zu hemmen. Die folgenden Jahrzehnte waren von der zunehmend drängenden deutschen Frage geprägt, die wie ein Damoklesschwert über der europäischen Politik hing. Sollte Deutschland unter österreichischer Führung in einem großdeutschen Reich vereinigt werden, das alle deutschsprachigen Gebiete von Tirol bis Ostpreußen umfasste, oder unter preußischer in einem Kleindeutschen ohne Österreich und dessen multiethnische Gebiete? Diese fundamentale Frage spaltete die deutsche Nationalbewegung in unversöhnliche Lager. Liberale Professoren wie die Brüder Grimm, romantische Dichter wie Ernst Moritz Arndt und deutschnationale Studenten in ihren Burschenschaften träumten von einem geeinten Vaterland unter schwarz-rot-goldener Fahne. Sie sangen auf dem Wartburgfest 1817 die Wacht am Rhein und verbrannten Symbole der Reaction. Dagegen standen konservative Fürsten und österreichische Staatsmänner, die jeden Wandel fürchteten. Der preußische Zollverein, 1834 unter Friedrich Lists Vision einer wirtschaftlichen Einheit gegründet, schuf bereits eine praktische deutsche Wirtschaftsunion unter bewusstem Ausschluss Österreichs. Preußische Beamte kontrollierten deutschen Handel, preußische Taler durchdrangen deutsche Märkte, preußische Industrieerzeugnisse eroberten deutsche Städte. Die deutschen Eisenbahnen veränderten alles. Die Strecke Berlin-Potsdam, eröffnet 1838, war erst der Anfang. Bald verbanden Schienen Hamburg mit München, Köln mit Dresden, Königsberg mit Frankfurt. Deutsche Kaufleute, Handwerker und Gelehrte bewegten sich nun freier als je zuvor zwischen den deutschen Ländern. Ein gemeinsames Nationalgefühl erwachte in deutschen Herzen. Die Revolution von 1848, das tolle Jahr, erschütterte alle Throne Europas und brachte Deutschland an den Rand einer Republik. Barrikadenkämpfe in Berlin zwangen König Friedrich Wilhelm IV. dazu, seinem lieben Berlin in die Augen zu schauen, während es gegen ihn rebellierte. In Wien trieben Studenten und Arbeiter den allmächtigen Metternich ins englische Exil. Baden und die Pfalz experimentierten mit republikanischen Verfassungen. In der Paulskirche zu Frankfurt versammelten sich die ersten gewählten Vertreter aller deutschen Länder. Heinrich von Gagern führte als Präsident diese deutsche Nationalversammlung, während Abgeordnete von württembergischen Pfarrern bis zu preußischen Juristen leidenschaftlich über Grundrechte und Verfassung debattierten. Sie entwarfen eine moderne liberale Verfassung und wählten Friedrich Wilhelm IV. Zum Kaiser der Deutschen. Doch als sie ihm die Kaiserkrone antrugen, lehnte er sie in seiner romantischen Verblendung als Krone aus der Gosse ab. Er wollte sie nur aus fürstlicher Hand empfangen, nicht aus den Händen des souveränen Volkes. Dieser Akt zerstörte die liberale deutsche Bewegung, doch die nationale Idee lebte weiter. Die 1850er Jahre brachten die Reaktion. Österreich unter Fürst Schwarzenberg und dem jungen Kaiser Franz Josef suchte seine deutsche Vormachtstellung zu festigen. Die Olmützer Punktation von 1850, die Schmach von Olmütz, demütigte Preußen und schien österreichische Hegemonie für alle Zeiten zu zementieren. Die entscheidende Wende kam 1862, als König Wilhelm I. nach einer schweren Verfassungskrise über das Militärbudget den konservativen ostpreußischen Junker Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten berief. Dieser 47-jährige Diplomat mit seinem messerscharfen Verstand und eisernen Willen sollte Deutschland revolutionieren. Bismarck löste die deutsche Frage nicht durch parlamentarische Reden, sondern mit seiner berühmten Politik von Blut und Eisen. Drei systematisch inszenierte Kriege führten zur kleindeutschen Lösung. 1864 gegen Dänemark um Schleswig-Holstein, 1866 gegen Österreich bei Königgrätz, 1870/71 gegen Frankreich nach der Emser Depesche. Am 18. Januar 1871, exakt 170 Jahre nach der ersten preußischen Königskrönung, wurde I. am Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Wilhelm de Saate wurde Kaiser, Preußen zur Hegemonialmacht. Das alte Preußen war in Deutschland aufgegangen, hatte aber Deutschland für immer preußisch geprägt. Kapitel 16: Wilhelm I. und die Reichsgründung 1871/1888. Kaiser Wilhelm de Syr verkörperte den preußischen Staat in seiner reinsten Form und wurde zur väterlichen Symbolfigur des neuen Reiches. Der alte Herr, wie er liebevoll vom Volk genannt wurde, war bescheiden, pflichtbewusst und von einer ergreifenden Volksnähe geprägt, die ihn von anderen Monarchen seiner Zeit unterschied. Bis in seine 80er Jahre hinein zeigte er sich täglich den Berlinern bei seinem traditionellen Spaziergang unter den Linden, grüßte höflich jeden Passanten mit seinem charakteristischen militärischen Gruß und wurde zum lebenden Symbol deutscher Einheit. Er verstand sich nicht als deutscher Nationalherrscher nach dem Vorbild Napoleons oder seines Enkels Wilhelm II., sondern blieb Zeit seines Lebens in seinem Herzen der schlichte preußische König, der zusätzlich, manchmal widerwillig und mit Tränen in den Augen, die schwere Bürde der Kaiserwürde trug. Das neue Deutsche Reich war ein komplizierter politischer Kompromiss zwischen preußischen Traditionen und nationalen Notwendigkeiten. Ein meisterhaftes politisches Kunstwerk, das Bismarck mit seinem diplomatischen Genie und seiner Kenntnis der deutschen Mentalität geschaffen hatte. Preußen behielt seine unbestrittene dominierende Rolle. Es stellte den Kaiser, den Reichskanzler, den Großteil der Armee und kontrollierte die wichtigsten Ministerien. Doch die anderen deutschen Staaten blieben als eigenständige Bundesglieder mit beträchtlicher Autonomie bestehen. Bayern behielt demonstrativ sein eigenes Heer, seine separaten Eisenbahnen und sein unabhängiges Postwesen, Württemberg und Sachsen ihre eigenen Traditionen und Verwaltungen. Es war ein föderaler Staat unter preußischer Führung, der geschickt den spezifischen Bedürfnissen der deutschen Tradition und dem Stolz der einzelnen Stämme Rechnung trug. Die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Reiches war atemberaubend. Die Reparationen aus dem Krieg gegen Frankreich, 5 Milliarden Franken, flossen in die deutsche Wirtschaft und lösten einen beispiellosen Boom aus. Die Gründerjahre sahen die Entstehung moderner Industrien, den Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Gründung von Banken und Unternehmen. Berlin verwandelte sich von einer preußischen Residenzstadt in eine moderne Metropole, während das Ruhrgebiet zur industriellen Herzkammer Deutschlands wurde. Bismarcks Innenpolitik zielte systematisch auf die Integration der neuen Reichsteile und die Schaffung einer einheitlichen deutschen Nation. Der Kulturkampf gegen die katholische Kirche in den 1870er Jahren sollte die wachsende politische Macht der Zentrumspartei brechen und die Reichseinheit gegen vermeintliche römische Einflüsse und ultramontane Bestrebungen sichern. Katholische Priester wurden verhaftet, Klöster geschlossen, der Jesuitenorden verboten. Später wendete er sich mit ähnlicher Härte gegen die aufkommende Sozialdemokratie, die er als vaterlandslose Gesellen und Feinde des Reiches brandmarkte. Die Sozialistengesetze von 1878 verboten sozialdemokratische Vereine und Zeitungen. Zugleich aber erwies sich Bismarck als weitsichtiger sozialpolitischer Pionier und schuf mit der Krankenversicherung 1883, der Unfallversicherung 1884 und der Alters- und Invalidenversicherung 1889 das erste moderne und umfassende Sozialversicherungssystem der Welt. Mein Ziel war, die berechtigten Wünsche der arbeitenden Klassen zu gewinnen, erklärte er später. Diese revolutionären Gesetze machten Deutschland zum Vorbild für andere Nationen und trugen wesentlich zur Stabilität des Reiches bei. Außenpolitisch suchte Bismarck das neue Reich durch ein kompliziertes, kunstvolles Bündnissystem zu sichern, das er selbst als sein System der Aushilfen bezeichnete. Deutschland sollte saturiert sein und keine neuen territorialen Ansprüche stellen. Eine Politik der Zurückhaltung, die dem expansiven Charakter des jungen Kaiserreichs zuwiderlief, aber den europäischen Frieden garantierte. Das Dreikaiserbündnis mit Österreich, Ungarn und Russland, der Zweibund mit Österreich, der Dreibund mit Italien und die geheimen Rückversicherungsverträge mit Russland, ein ganzes System diplomatischer Sicherungen sollte das Reich vor feindlichen Koalitionen schützen. Diese vorsichtige, auf den Status quo bedachte Politik sicherte Europa fast 4 Jahrzehnte des Friedens und machte Berlin zu einem anerkannten Zentrum der internationalen Diplomatie. Wilhelm I. starb am 9. März 1088 im Alter von 91 Jahren nach 61-jähriger Regierung, tief betrauert von seinem Volk und respektiert von ganz Europa. Mit ihm ging unwiderruflich eine Ära der deutschen Geschichte zu Ende, die Ära der preußischen Mäßigung, der Bescheidenheit und des weisen bismarckischen Gleichgewichts, die niemals wiederkehren sollte. Kapitel 17 Wilhelm II. Und das Ende der deutschen Monarchie 1888 bestieg nach dem kurzen, tragischen Dreikaiserjahr und dem qualvollen Tod seines krebskranken Vaters Friedrich Detrete der erst 29-jährige Wilhelm II. Den deutschen Kaiserthron. Das Jahr hatte mit Wilhelm I. begonnen, mit dem liberalen Friedrich III. Fortgesetzt und endete mit dem ungestümen Wilhelm I., ein Symbol für Deutschlands sprunghafte Entwicklung. Der neue Kaiser war in jeder Hinsicht das dramatische Gegenteil seines besonnenen Großvaters. Impulsiv statt besonnen, ehrgeizig statt bescheiden, theatralisch statt schlicht, laut statt leise. Mit seiner verkrüppelten linken Hand, die er geschickt durch Handschuhe und Posen zu verbergen suchte, und seinem unstillbaren Durst nach internationaler Anerkennung, verkörperte er alle Widersprüche und Neurosen des aufstrebenden deutschen Bürgertums seiner Zeit. Er träumte von Deutschlands Platz an der Sonne, von deutschen Kolonien und deutschem Welteinfluss und forderte mit jugendlicher Überheblichkeit die etablierten Weltmächte England und Frankreich heraus, ohne die politischen und militärischen Konsequenzen zu durchdenken. 1890 entließ Wilhelm II. In einem aufsehenerregenden dramatischen Akt den 75-jährigen Otto von Bismarck, den Reichsgründer und letzten Repräsentanten der alten preußischen Staatskunst und Diplomatie. Der Lotse geht von Bord, titelte der englische Punch, schadenfroh und prophetisch. Der Kaiser übernahm selbst die Leitung der Außenpolitik und verkündete stolz den neuen Kurs. Seine ungeschickte, sprunghaft wechselnde Diplomatie zerstörte systematisch das kunstvoll ausbalancierte Bismarcksche Bündnissystem und trieb Deutschland Schritt für Schritt in die gefährliche außenpolitische Isolation. Der verhängnisvollen Nichtverlängerung des geheimen Rückversicherungsvertrags mit dem Zarenreich folgte prompt die französisch-russische Annäherung von 1894, der deutsche Albtraum der gefürchteten Zweifrontenstellung war, bittere Realität geworden. Plötzlich sah sich Deutschland von einer feindlichen Allianz umzingelt. Der Flottenbau, Wilhelms persönliche Obsession und kostspieliges Lieblingsprojekt, führte zu einem verhängnisvollen maritimen Wettrüsten mit dem stolzen England und zerstörte die traditionell guten deutsch-britischen Beziehungen endgültig. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, proklamierte er pathetisch, während Deutschland seine bewährte kontinentale Sicherheit für maritime Träume und Weltpolitikfantasien aufs Spiel setzte. Der Weltpolitikrausch kostete Deutschland mehr diplomatischen Kredit, als er politischen Gewinn einbrachte und schuf überall neue Feinde. Die Marokko-Krisen, die Daily Telegraph-Affäre und die Balkanwirren verschärften die internationale Spannung. Wilhelm II. Stolzierte in glänzenden Uniformen über die europäische Bühne, doch seine theatralischen Auftritte vertieften nur Deutschlands Isolation. Der Erste Weltkrieg, 1914 begonnen als regionaler Lokalkonflikt auf dem fernen Balkan, weitete sich durch die starren, verhängnisvollen Bündnisverpflichtungen binnen weniger Wochen zu einem globalen Weltenbrand aus. 4 endlose Jahre lang kämpfte Deutschland verzweifelt gegen eine erdrückende Übermacht von Feinden in einem furchtbaren Krieg, der alle Illusionen über Glanz und Gloria zerstörte. Die industrialisierten Materialschlachten an der Westfront mit ihren Millionen von Toten, die glückliche Revolution in Russland, die zeitweilige Hoffnung auf Entlastung brachte und schließlich der militärisch entscheidende Eintritt der frischen amerikanischen Truppen in den Krieg, besiegelten unwiderruflich Deutschlands Schicksal. Im November 1918 brach die Heimatfront vollständig zusammen. Matrosenaufstand in Kiel, Revolution in München unter Kurt Eisner und Berlin, das stolze Kaiserreich löste sich in wenigen dramatischen Tagen wie ein Kartenhaus auf. Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstags die Deutsche Republik aus, bevor die radikalen Kommunisten unter Karl Liebknecht ihm zuvorkommen konnten. Zwei Tage später, am 11. November bei Compiègne, dankte Wilhelm II. In seinem Exilzug Pyrfe am belgischen Spa ab und ging ins niederländische Exil nach Schloss Dorn. Mit diesem unspektakulären Ende in einem belgischen Eisenbahnwaggon gingen über 1000 Jahre deutsche Monarchie für immer zu Ende, von Karl dem Großen bis Wilhelm II., von der mittelalterlichen Kaiserpracht bis zum modernen Industriestaat. Epilog: Das Ende einer Epoche. So endete die deutsche Monarchie, nicht in der Schlacht oder durch Revolution, sondern durch einen stillen Verzicht am Exil. Wilhelm II. Lebte noch mehr als 20 Jahre in Dorn, sägte Holz und fütterte die Enten, während um ihn die Welt sich veränderte. Die deutsche Monarchie hatte über ein Jahrtausend gedauert, von Karl dem Großen bis Wilhelm II., von den mittelalterlichen Kaisern bis zu den preußischen Königen. Sie hatte Deutschland geprägt, Europa gestaltet und die Welt verändert. Heute stehen ihre Schlösser und Denkmäler als stumme Zeugen einer vergangenen Zeit. Sanssouci und das Neue Palais, die Wartburg und der Kölner Dom, die Walhalla und das Köfhäuser-Denkmal, sie alle erzählen von einer Epoche, als Könige und Kaiser das Schicksal Deutschlands lenkten. Die Monarchie ist Geschichte, aber ihre Spuren sind überall sichtbar. In der deutschen Kultur und Sprache, in den Gesetzen und Institutionen, in der Kunst und Architektur, überall finden wir Relikte der monarchischen Vergangenheit. Vielleicht liegt darin auch ein Trost. Geschichte geht nie ganz verloren. Sie lebt weiter in den Steinen alter Paläste, in den Seiten dicker Bücher und in der Erinnerung der Menschen. Die deutsche Monarchie ist vergangen, aber ihre Geschichten bleiben unsterblich.